Wie ich soeben hörte, habt ihr in eurer Kirchengemeinde etwas entschieden, was woanders noch eine Frage aufwirft. Erntedank 22, machen oder lassen. In der Regel ist es oft so, dass wir erst dann uns klar werden, dass es einen Abschnitt im Jahr gibt, den wir als Erntedank bezeichnen. Immer dann, wenn wir in den Gottesdienst kommen oder in den Kirchenraum kommen und da vorne ist ein altarmäßig alles schön aufgebaut, was man so da gekauft hat, Getreide, Kürbis, Brot und so weiter. Und wenn ich das so sehe, dann, ach, es ist Erntedank. In der Regel ist das so, dass wir dieses Fest in den ersten Oktoberwochen feiern. Als katholischer Brauch ist es der erste Sonntag im Oktober. Und bei den Evangelien ist es der Tag oder der Sonntag nach Michaelis, also nach dem 29. September. Hintergrund dieser Festivität war aus religiöser Sicht, dass die Menschheit immer sich abhängig gefühlt hat von Gottheiten und deswegen war es auch sinnvoll und notwendig und richtig, diesen Gottheiten zu danken und entsprechend etwas davon abzugeben. Denn eine gute Ernte war schlicht und ergreifend die Grundlage für das Überleben im Winter. Darum wurde gefeiert, wenn dieses Überleben gesichert war. In Zeiten, da jede Fläche dem Grundherrn gehörte und nicht den Bauern, so wie heute, hatte man symbolisch einen Kranz geflochten oder sonst irgendetwas, paar Ähren zusammengebunden, hatte die dann dem entsprechenden Dienstherrn, Grundherrn abgegeben und man selbst bekam dafür auch etwas, einmal richtiges gutes Essen, wenn man Glück hatte, vielleicht sogar im Angesicht des Grundherrn. In unserer Zeit in Deutschland war es so, dass wir dieses Erntedankfest, diesen Brauch, dann überhöht hatten, nicht in nationalsozialistischer Zeit, wurde sogar ein Tag des Bauern als gesetzlicher Feiertag, den wir heute nicht mehr haben. Historisch gesehen kann man sagen, dass das Erntedankfest in allen Kulturen vorkommt, im Christentum seit dem 3. Jahrhundert entsprechend auch gefeiert und zelebriert. Erntedank als kulturelle Eigenschaft, die uns darin erinnern soll oder erinnern kann, dass die Lebensgrundlagen gesichert sind. Biblisch gesehen finden wir alttestamentarische Texte, die einige Rahmenbedingungen für uns vorgeben oder uns erzählen. So finden wir zwei Gegensätze, einmal im Paradies, wo es offensichtlich das nicht bedarf, weil man da ja wie im Schlaraffenland gelebt hat, zumindest so ist unsere Vorstellung. Und auf der anderen Seite finden wir ein anderes Bild, ebenfalls da ein Stück nahe dran, die Vertreibung aus dem Paradies, wo das, wo es darum geht, die Lebensgrundlagen zu haben, Arbeit und Mühe ist mit wenig Lohn, und plötzlich der Mensch sich wiederfindet in einer Situation, dass er selbst verantwortlich ist für das Überleben. Dies können wir in 1. Mose 1 und in 1. Mose 3 nachlesen. Aber wir finden auch in den alttestamentarischen Texten eine Reihe von Hinweisen, was der Mensch selber zu sich nehmen soll. Das heißt, man bleibt nicht dabei stehen, dafür zu danken, was man bekommen hat, sondern überlegte sich auch, ob diese Lebensmittel auch etwas sind, was mit den Menschen und mit der Gottheit zu tun haben. Unmittelbar nach der Sintflut, 1. Mose 9, ist der Speisezettel nahezu grenzenlos. Und Noah hat nichts Besseres zu tun, als den Weinberg zu pflanzen und sich sinnlos zu besaufen. Erst danach bilden sich neue Speisegebote heraus und Essgewohnheiten, insbesondere wenn man das historisch verfolgt, in Abgrenzung zu anderen Göttern und Götzenkulten. Es bleibt aber dennoch erlaubt, dass man Fisch und Fleisch zu sich nehmen darf, die gehören schlicht und ergreifend zu einem guten Mittagstisch oder Abendbrot. Erst in der Zeit Jesu hat sich das gewandelt, da waren dann die Vegetarier im Vormarsch, aber nicht deswegen aus religiösen Gründen, sondern eigentlich war es der Armut geschuldet, weil man hatte schlicht und ergreifend kein Geld, um sich Fleisch zu leisten, schon gar nicht, wie wir das heute tun. Und deswegen hatte man zwei Weizensorten oder zwei Körnersorten, einmal das Weizenmehl für die arme Bevölkerung, für die reiche Bevölkerung und das Gerstenmehl für die ärmeren Leute. Und in dieser Zeit bildete sich dann auch ein frühchristlicher Kultus heraus, nämlich das Abendmahl im Bereich der Vorstellung der Armen zu nehmen, Flachbrote und Salz, eingelegte Oliven, Kräuter in verschiedenen Formen, allerdings auch, wenn man es sich leisten konnte, sogar etwas Fisch. Erntedank aus einem solchen Blickwinkel gesehen, wie wir das auch in der Bibel nachvollziehen können, wirft sicherlich dann die Frage auf, darf ich alles essen und gibt es religiöse Punkte, die dagegen stehen könnten. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Lebensmittel schon immer in der Gesellschaft der Menschheit tiefere Bedeutung hatte oder auch religiöse Bezüge. Wir kennen das aus dem Begriff Lebensmittel. Das heißt, wenn Lebensmittel etwas damit zu tun hat, dass ich da Gott dafür danke und er dafür verantwortlich ist, was ich habe, dann stellt sich auch vielleicht für den einen oder anderen die Frage, gibt es einen göttlichen Einkaufszettel? Denn so lernen wir ja irgendwo, der Mensch ist, was er ist. Also doch Erntedank auch eine Chance, darüber nachzudenken, was ich esse, was ich zu mir nehme, um ein persönliches Leben zu erhalten und auf gute Grundlage zu stehen. Vielleicht damit Erntedank 22 eine Wiederbelebung theologischer, religiöser Schaube, die Frage des Lebens, was darf ich zu mir nehmen? Mit oder ohne Fleisch? Bio-Demeter oder Bio-Euronorm? Ein Riesenunterschied. Oder selbst dahin ist der Veganismus das eigentliche Ziel auf dem Weg zum Heil. Somit haben wir zwei verschiedene Gedankengänge, die man angesprochen haben könnte, wenn es um Erntedank geht. Erntedank im kirchlichen Raum hat zwei Quellen. Die eine Quelle ist die, solange sich der Mensch als Teil der göttlichen Schöpfung begreift, wird er auch verstehen, dass er selbst als Teil der Schöpfung von dieser Schöpfung lebt und von ihr abhängig ist. Deswegen wird Nahrung, Ackerbau und Viehzucht er immer auf Gott zurückführen und ihm dafür dankbar sein. Da kann man nur Glück haben, dass wir nicht auf Ackerbau und Viehzucht unmittelbar angewiesen sind und dass dann eine andere Frage aufwirft, für was bin ich denn dankbar? Darüber hinaus wird im richtigen Verständnis auch die Abhängigkeit von einem Naturkreislauf und von der Nahrungsgewinnung als ein Teil des göttlichen Segens begreifen. Diesen Ansatz finden wir bereits in 1. Mose 4. Dort in der Gegenüberstellung zweier Söhne, wo der eine dafür dankbar ist und seinem Gott dafür dankt, dass er Früchte des Feldes hat, und der andere ein Erntedankfest feiert, indem er die Erstlinge seiner Herde darbringt. Erntedank hat aber noch einen zweiten Aspekt, nicht nur den Dank und das Opfern dessen, was man bekommen hat, sondern der zweite Aspekt hat etwas damit zu tun, der vielleicht Menschen, die einen sabbatlichen Hintergrund haben oder ihn vielleicht so verstehen, ihr christliches Leben, nämlich auch die Frage aufwirft, was hat denn bitteschön der Erntedank mit dem Schabbat zu tun? Wir finden in 5. Mose 24, 19 fortfolgende einen Hinweis, der uns Erntedank in einem ganz anderen oder zusätzlichen Licht erscheinen lässt, nämlich dem Hinweis, dass es derjenige, der einen Acker hat, nicht ansteht, den Acker komplett abzuernten, sondern dass es eine Verpflichtung ist, immer etwas stehen zu lassen, damit andere ebenfalls von diesem Acker als Segnung unmittelbar erleben können. Es bleibt stehen, um es für andere zu erhalten. Dabei handelt es sich wohlgemerkt nicht um Almosen, sondern es bleibt stehen, damit der andere genauso erntet im Schweiße seines Angesichtes, wie der, der halt mehr ernten kann, weil ihm mehr, Anführungszeichen, zusteht. Deswegen sagt Gott, gib dem Menschen auf, wenn du das Leben betrachtest aus meiner Hand, das alles von mir geschenkt ist, dann bitte schön sollst du auch verstehen, dass du nur Treuhänder bist dessen, was ich dir als Ressource zur Verfügung gestellt habe. Und als dieser Treuhänder hast du eine Verantwortlichkeit auch den anderen gegenüber, die nicht Grundeigentümer sind, dass sie ebenfalls von diesen Segnungen leben können. In 3. Mose 23, 10 wird noch einmal klargezogen, dass der Eigentümer ressourcenschonend ernten soll. Er soll nicht heuschreckenmäßig seine Ernte durchführen. Nochmal, zum Glück sind wir keine Bauern. Denn wenn wir jetzt etwas machen, worauf es drauf ankäme, im Sabbat haltenden Erntedank, dann ist nämlich die Sache klar, wer also die Wirtschaft und Sozialregeln Gottes ernst nimmt, der muss sich auch klar werden, dass der Schabbat etwas ist, das ihn dazu führen müsste, sich eben nicht bedingungslos den Gesetzen des Kapitals zu unterwerfen und sein Leben nur noch aus betriebswirtschaftlicher Effizienz zu sehen, sondern diese gewaltige Botschaft des Heute für ihn selbst und auf die Gesellschaft wirken zu lassen. Schabbat ist der Tag des Teilens. Ich teile zum Ersten die Ruhe, das verstehen wir alle, so machen wir das meistens auch, zum Glück nur 2 Stunden am Vormittag, manchmal vielleicht andere sogar noch mehr, von Sonnenuntergang zu Sonnenuntergang. Aber wie auch immer, das Teilen der Ruhe ist die eine Seite. Das Teilen mit dem anderen ist auch etwas anderes, denn es geht um den Austausch mit anderen. Ich teile auf der einen Seite meine Gedanken, Fühle und Vorstellungen zum Wort Gottes oder zu meiner Spiritualität mit anderen Christen. Gleichzeitig soll ich aber auch teilen dessen, was mir Gott geschenkt hat. Weil Gott gesagt hat, damit du richtig teilen kannst, die Ruhe, sollst du an diesem Tag dich nicht mit Erwerbsarbeit beschäftigen oder mit Gedanken, die damit zusammenhängen. Wenn du also diesen Vorgang teilen willst mit anderen, dann musst du ihnen die Möglichkeit eröffnen, dass sie genauso von dem leben können, was du 6 Tage lang erwirtschaftet hast oder was dir Gott, besser gesagt, 6 Tage lang geschenkt hat. Und dann wird es natürlich vielleicht schon etwas enger im Kopf. Erntedank wird damit eine Rückbesinnung zur Abhängigkeit von der Natur, aber auch zur Abhängigkeit von Gott, der mir alles schenkt. Erntedank könnte damit zu einem Gradmesser des gesellschaftlichen Bewusstseins werden. Es ist Gott, der alles gibt. Es ist Gott, der auch mein Bankkonto füllt. Es ist Gott, der mich dazu gebracht hat oder vielleicht es nur zugelassen hat, die richtigen Aktien im Depot zu haben. Es ist Gott, der es zugelassen hat, dass ich es rechtzeitig verscherbelt habe. Und so weiter. Dieses durchdekliniert gibt eine andere Vorstellung von Erntedank, als nur mal schnell im Aldi ein paar Lebensmittel zu kaufen, die man dann eben hier präsentiert. Es ist nicht unser Tun und Vollbringen, sondern allein aus Gottes Hand genommen. Das ist die Überschrift von Ernte 22. Matthias Claudius hat es in seinem Lied wie folgt ausgedrückt: Wir pflügen und wir streuen den Samen auf das Land. Doch Wachstum und Gedeihen stehen in des Himmels Hand. Der tut mit leisem Wehen sich mild und heimlich auf und räuft, wenn heim wir gehen, Wuchs und Gedeihen drauf. Alle guten Gaben kommen her von Gott dem Herrn, drum dankt, dankt und dankt und dankt und hofft auf ihn. Angesichts des Klimawandels und der galoppierenden Preise, der Krise in der Versorgung mit Nahrungsmitteln in vielen Teilen dieser Erde, der fassungslos machenden Parallelität auf der einen Seite von Solidarität, die man fast nicht begreifen kann, und gleichzeitig eine ungeheure Gleichgültigkeit gegenüber dem Elend und der Not von Menschen, schafft Ernte 22 erneut die Chance, sich klarzumachen, dass wir alle auf dieser Welt abhängig davon sind, dass auf dieser Welt an irgendeiner Stelle möglichst an vielen geerntet wird. Irgendwo auf dieser Welt Lebensmittel wachsen, gedeihen und zu bezahlbaren Preisen zur Verfügung gestellt werden. Diese Abhängigkeit kann uns und soll uns dankbar machen gegenüber jedem Tag, an dem wir das Tägliche, so wie wir es im Vaterunser erbitten, von Gott geschenkt bekommen. Dieser Gedanke, dass alles von Gott kommt und er als Hüter und Bewahrer dieser Ressourcen eingesetzt hat und er sich von seinen Geschöpfen wünscht, dass wir diese Ressourcen teilen, bringt den Schabbat in die kirchliche und gesellschaftliche Diskussion. Denn Erben im Segen heißt doch letztlich, dass wir reichlich beschenkt wurden. Reich beschenkt an Lebensmitteln, Einkommen, Vermögen oder Dividenden. All dies ist nicht unser Verdienst, unsere Leistung, denn das Sehen, siehe Matthäus Claudius, kommt letztlich auch von Gott. Er hat uns die Möglichkeit gegeben und hat uns so beschenkt. Deshalb können wir so leben, wie wir leben und wie wir es tun. Und weil wir das von Gott können, können wir auch dafür dankbar sein. Und dieses Dankbarsein ist es das, um was es geht. Und dieses Dankbarsein liegt dann daran, dass ich sabbatlich teile. Nicht nur im Lied, nicht nur im Gesang, nicht nur in der Lektion, sondern unter Umständen ganz materiell. Paulus bringt in diesem Zusammenhang einen Punkt auf, der hier treffender nicht sein kann. In 2. Korinther 9, 6 bis 11 führt er aus und bringt es auf den Punkt, wer der Kek kärglich sät, wird auch kärglich ernten. Es gibt nicht nur in unserem Land, sondern auch in unseren Kirchengemeinden Menschen, die nur einen geringen Teil dieses Erntesegens abbekommen. Es gibt Menschen, denen ein solcher Segen fast spurlos vorübergeht. Menschen, denen Nahrung und Lebensmittel fehlen und heute nicht wissen, was sie morgen essen sollen. Eine Sorge, die gewaltig um sich greift. Die meisten Menschen haben noch gar nicht begriffen, weil sie die Rechnungen nicht erhalten haben. Für Strom, für Gas, für Öl und was auch immer. Und all das bringt die Menschen in eine Situation, die schwierig werden kann. Und da stellt sich dann wieder die Frage, wenn ich etwas habe, wie teile ich es? Die politischen Gemeinden sind im Moment alle aufgefordert, entsprechende Notfallpläne auszuarbeiten. Wo werden bitteschön Wärmestuben eingerichtet? Wo leiste ich es mir, dass geheizt werden kann? Wie bringe ich es fertig, wenn jetzt schon die Tafeln überhaupt nicht mehr in der Lage sind, die Menschen zu versorgen? Wie bringe ich das dann trotzdem noch hin? Und dann stellt sich die Frage aus dem Punkt heraus, wie stellen wir uns als Christen darauf ein? Was bedeutet das für uns im Bezug des Teilens, des Schenkens und des dafür dankbar sein? Aber Erntedank heißt auch, Freude und Dankbarkeit zu geben und zu teilen und gleichzeitig zu verstehen, Erntedank heißt auch, du darfst alles. Du darfst alles genießen, was Gott dir geschenkt hat. Warum denn eigentlich nicht? Warum sollst du in Sack und Asche gehen? Du darfst dich über alles freuen, was dir Gott in den Weg stellt. Du darfst vertrauen. Du darfst lieben und du darfst geliebt werden. Du darfst hoffen und glauben und du darfst danken allein dafür, dass du dankbar sein kannst. Dieses Lied Gott liebt diese Welt führt uns einen weiteren Aspekt, einen weiteren Flash um den Gedankengang Ernte 22, nämlich gerade weil im adventistischen Kontext Erntedank immer auch mit einer Vorstellung verbunden ist, nämlich mit der Vorstellung der Ernte Jesu, zu der man doch etwas beitragen müsste, werden immer mal wieder in Wellenbewegungen die endzeitlichen Ereignisse besonders auf den Prüfstand gestellt und man stellt sich dann die Frage, wie das denn gehen könnte. weiß nicht, ob der ein oder andere sich noch daran erinnert. In den 80er Jahren hatte man die Vorstellung, dass wir die 90er Jahre in einer Situation stehen, dass das Größte, was vor uns steht, ein Projekt sei Ernte 90. Unser bislang größtes missionarisches Unternehmen, mit dem wir unbetretene Gebiete erreichen wollen, ist im vollen Gange. In vielen von uns wächst die Überzeugung, dass die Zeit der Ernte angebrochen ist und die Zeit der Ernte ist das Ende der Welt. Und über diesen Aspekt geht es dann seitenlang, der Zeit halber will ich jetzt nicht weiter zitieren, geht es dann seitenlang weiter voran. Wir sehnen uns nach dem Ende der Herrschaft von Sünde und Tod. Die Zusammenkünfte der Gemeinde sind Gottes besondere Gelegenheit, den frühen und späten Regen zu geben, wohlgemerkt vor über 30 Jahren. Mit vielen Anleihen aus dem Schrifttum von E.G. Weidt startete man dieses Projekt nicht nur durch dieses Heft Gebetslesung 1987, sondern darüber hinaus. Es wurde auferlegt, wir sollen aber nicht nur eine besondere Botschaft verkünden. Wir sind auch dazu aufgerufen, ein besonderes Volk zu sein. Wir sehen dabei unsere Verantwortung für die Milliarden von Menschen, die noch nicht von Christus gehört haben. Während also auf der einen Seite während dieser weltweiten Gebetstage alles daran gesetzt wurde, die Gemeinde auf die Ernte und damit auf die Wiederkunft vorzubereiten, kam man nicht umhin, auf Seite 25 fortfolgende, sich etwas klarzumachen, was dem gegenüber im Widerspruch steht. Dort findet sich folgendes Zitat. Im Durchschnitt gewährt das neue Gemeindeglied der Gemeinde eine Probezeit von 2 Jahren. Wenn er in dieser Zeit nicht die Erfahrung gemacht hat, geliebt und angenommen zu sein, wenn er nicht innerhalb der Gemeinde seine besten Freunde findet und erlebt, dass sie ihm in seinen Bedürfnissen und dass ihm die Leute helfen, dann wird er innerhalb dieser 2 Jahre seinen Rückzug antreten. Diese weise Erkenntnis hatte der damalige Predigtamtssekretär der Generalkonferenz. Und er setzt noch einen drauf, fast prophetisch. Je mehr wir unsere Glaubensgrundsätze in den Mittelpunkt rücken, umso größer ist die Gefahr, die Gemeinschaft untereinander zu vernachlässigen. Und er schließt mit dem Gedankengang ab, dass es darauf ankommt, nicht so sehr, dass die Gemeinde zusammengehalten werden durch die Lehren und dann ist alles in Ordnung, sondern sie wird zusammengehalten durch etwas anderes. Nicht durch Dogmen, Rechthaberei und ungnädiger innerkirchlicher Missionsdrang ist das eigentliche Ziel. Das eigentliche Ziel ist etwas völlig anderes. Da möchte man sagen, auch wenn wir doch lernfähig wären und verstehen würden, dass es Wellenbewegungen gibt, die man sich auseinandersetzen muss. Und wir stehen erneut vor einer solchen Wellenbewegung. Erst war es die Pandemie, jetzt sind es die höheren Preise und der Krieg und alles, was dazu ist. Ja, das kann alles so sein. Aber ist es dann in Ordnung, dass Fanatiker rauf und runter damit ihr Geld verdienen und alle möglichen Leute wuschig machen? Das kann es nicht sein. Deswegen ein Rückblick in die eigene Geschichte, in die Verknüpfung zwischen Erntedank als eine Vorstellung, ich lebe von Gott, ich habe alles von Gott, ich zeige, was ich habe, lasse andere daran teilhaben und gleichzeitig verstehe ich, dass es eine Ernte gibt. Aber das ist nicht meine Ernte, das ist Gottes Ernte. Er ist der Seht, er ist der Erntet. Ich bin allenfalls partiell ein Helfer. Erntedank 22 muss daher mehr sein. Mehr als nur das staunende Betrachten von Lebensmitteln, die schön drapiert am Kirchenaltar sich finden. Erntedank 22 ruft uns und die Menschheit heraus, sich mit den Realitäten zu beschäftigen. Denn auch wenn der Kopf noch so tief im Sand ist, weil er vergraben ist in eigenen Vorstellungen oder religiösen Büchern oder in spirituellen Veranstaltungen, der Krieg und Kriegsgeschrei ist Realität. Der Klimawandel ist Realität. Der Wassermangel ist Realität. Die steigenden Preise sind Realität. Die unmittelbare Not von vielen Menschen im unteren und mittleren Bereich unserer Gesellschaft ist Realität. Das sinnlose Wüten von Diktatoren und Autokraten ist Realität. Genauso Realität ist die unheilige Allianz von Verschwörungstheoretikern, Fundamentalisten und religiös Verblendeten, die alle nur ein Ziel haben, die Lebensgrundlagen des Menschen zu zerstören. Und ich meine jetzt nicht die Lebensgrundlagen von Fressen und Trinken, das meine ich nicht, sondern sie zerstören etwas anderes, das ist ihr Ziel, das Zerstören der Solidarität der Menschen untereinander. Das ist das eigentliche Ziel, um das es geht. Und das ist oftmals auch das Ziel in den Kirchengemeinden, und darüber berichten ja nicht nur in adventistischen Kreisen, das finden wir auch in anderen Bereichen. Erntedank 22 ist also auch der Aufruf an uns selbst, mal wieder darüber nachzudenken und mitzuhelfen, Einhalt zu gebieten. All diesen Bestrebungen Einhalt zu gebieten, sag Nein. Jeder hat dazu die Möglichkeit, mancher mehr, mancher weniger. Aber alle haben eine Möglichkeit, die uns Jesus selbst an die Hand gegeben hat. Und diese Möglichkeit können wir uns vergegenwärtigen. Wir können uns Gedanken geben auf das, was uns der Vater selbst, was uns Jesus mitgegeben hat. Nämlich mit dem sogenannten Vater Unser. Und da wollen wir ein paar Minuten noch darauf verweilen. Der erste Punkt ist Vater unser im Himmel oder in den Himmeln. Wir dürfen also Gott unseren Vater nennen. Denn wir sind durch die Taufe und durch den Glauben in Jesus Christus zu Kindern Gottes geworden. Gott, unser Vater, kennt uns von Mutterleib, denn er hat uns geformt. Ich erinnere an Jesaja 43, Vers 1. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Ich habe dich gerufen mit dem, was du bist, nicht mit dem, was du sein willst. Mit deinem Charakter, mit deinen Nachlässigkeiten oder mit deiner tollen Person, da habe ich dich gerufen und ich habe dich gestellt in die Kindschaft Gottes. Das hast nicht du entschieden. Und die anderen, denen du begegnest in der Gemeinschaft mit Christen, die haben das auch nicht selber entschieden, sondern es war Gott, der das entschieden hat. Du hast es nur akzeptiert. Wir alle gehören zu Gottes Familie und deshalb beten wir auch nicht mein Vater im Himmel, sondern unser Vater im Himmel. Und nicht zu vergessen und nie zu vergessen, da steht eigentlich unser lieber Papa im Himmel. Und das ist eine andere Gottesvorstellung, als manche so gelernt haben. Dein Reich komme, ist das nächste Bild, was uns Jesus da in den Vordergrund stellt, insbesondere Matthäus, bei dem diese Langfassung vorkommt. Was bedeutet das, wenn wir in den Kontext des Matthäus-Evangeliums denken? Matthäus macht damit etwas klar. Er will sagen, sein Reich, das möge kommen. Nicht meine Vorstellung, nicht meine Wünsche. Die Herrschaft der Liebe Gottes soll anbrechen. Betrachten wir die Welt, fällt es schwer, sich damit klarzukommen. Denn wir sehen Krieg, Terror, Gewalt, Krankheit, Leid, Tod. All das weiß der Christ und er befindet sich damit in einem fast unauflösbaren Widerspruch. Auf der einen Seite ist es die persönliche Verbindung zu Gott, die er spürt, die er nachfühlen will und die er vielleicht bestärkt haben will in einem Gottesdienst. Und gleichzeitig stellt er fest und kann feststellen, hier auf dieser Erde geschieht sein Wille nicht. Punkt. Denn es ist nicht sein Reich. Aber es gibt offensichtlich präsentische Momente, Teilbereiche, wo sein Reich existiert. Und genau darum geht es dabei, um den Teilbereich, aber auch um das Zukünftige. Andere könnten auf die Idee kommen, ja, und bestimmte Christen sind immer wieder in dieser Gefahr, dieses Gebet anders zu verstehen. Nämlich dein Reich komme heißt, na ja, wenn das unbedingt kommen soll, dann soll es doch schnell kommen. Und wenn es schnell kommen soll, dann muss ich etwas tun. Wenn der Beter also aussagt und bittet, dein Reich oder sein Reich komme, dann unterstreicht er, dass trotz aller Hoffnung auf ein schnelles Kommen es seine Wiederkunft bleibt, nach seinem Plan. Es ist sein Reich und wie gesagt nicht unsere Vorstellung, so schön unsere Vorstellungen auch sein können. Wer dabei an sich denkt und sein Leben denkt und wünscht, dass sein Reich komme, der hat nicht verstanden, um was es hier geht. Aber gleichzeitig, wenn er das so betet und für sich so versteht, dann geht er für sich auch ein Versprechen ein. Denn wenn sein Reich kommen soll, was ist sein Reich? Das ist die Liebe selbst. Wenn ich also bete, dass sein Reich kommen möge, dann bitte ich ja auch darum, dass die Liebe Gottes präsentisch in Erscheinung tritt. Und dann bin ich Teil dieser Veranstaltung, genauso wie ich Teil der Schöpfung bin. Und wenn ich Teil der Veranstaltung bin, dass sein Reich komme und sein Reich existiert, dann bin ich entweder liebender oder ich gehöre nicht dazu. Er wird dann alles tun, was in seiner Macht steht, die Welt ein klein wenig menschlicher, ein klein wenig gottgefälliger zu gestalten und durch sein Vorleben die Liebe Gottes zu demonstrieren. Aber was von Anfang an der Zeit festgelegt ist, kann nicht beschleunigt werden. Es bleibt allein Gott überlassen. Das Streben nach Vollkommenheit oder Heiligung ist nicht unnütz an sich. Es macht doch viel Sinn, darüber nachzudenken, ob Fleisch sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Es macht doch Sinn, darüber nachzudenken, ob ich dich gut finde oder nicht gut finde, wenn ich dich nicht gut finde, dich trotzdem anzulächeln. Es macht doch Sinn. Es macht doch Sinn, als ein human denkender Mensch über die Erde zu wandeln. Aber das ist nicht das Ziel. Es wäre töricht, es als Ziel zu begreifen. Das Ziel ist und bleibt die Hoffnung auf sein Reich und der Glaube an die wundersame, unergründliche Gnade Gottes. Dein Wille geschehe, heißt es, wie im Himmel so auf Erden. Genau dies ist uns, was Jesus uns klar machen will mit dieser Bitte. Dein Wille geschehe. Ja, auf der Erde geschieht nicht sein Wille. Und viele gehen vielleicht auch für sich davon aus, dass sein Wille im eigenen Leben vielleicht nicht so ganz zusammenpasst. Aber, das weiß der Betender, wo Gottes Wille herrscht, ist Liebe und alles ist gut. Vergleichen wir die Schöpfung, dann kann man sagen, und Jesus hat es gesagt, es war alles gut. Und das Ziel dieser Bitte ist, dein Reich komme. Dein Wille ist auch auf der einen Seite eine Bekräftigung oder auch eine Ehrung der Stelle Gottes gegenüber den Menschen. Ich stelle damit hintan meine eigenen Vorstellungen und Wünsche und stelle das hintan gegenüber dem Vertrauen in den Willen Gottes, sprich in die Gnade. Das Reich gestaltet sich nach seinen Vorstellungen. Sein Reich kommt nach seinen Vorstellungen zu seiner Zeit und sein Reich kann aber in mir wachsen, wenn ich es zulasse und nach seinem Wachstumsplan, nicht nach meinen. Im Himmel und auf Erden, das ist der Gegengedanke, der da manchmal aufgemacht wird. Ja, auf der Erde ist der Teufel und ich muss alles tun, dem Teufel zu widerstehen und ich muss auch gegen ihn kämpfen. Und Gott soll doch auf der Erde regieren. Und wenn das schon nicht in der Welt ist, dann möge doch Gott in den Gemeinden, in der christlichen Zusammenkunft regieren. Und ich entscheide darüber, was das bedeutet. Und ich tue auch alles dafür, dass es genauso läuft, wie ich mir das vorstelle. Die reine Gemeinde ist genauso ein Unsinn wie der reine Mensch. Dieses sich immer wieder klar zu machen, das ist der Punkt, um den es geht. Dieses nicht zu begreifen, ist etwas völlig anderes. Die Kirchengeschichte ist ein beredtes Zeugnis dafür, dass dieses Gegenmodell schlicht und ergreifend ungöttlich ist. Die Zwangsbekehrung in Europa und in der ganzen Welt, die Ausrottung der Ureinwohner und Einwanderer und derjenigen, der den falschen Glauben hat. Streit und Misstrauen in der Gemeinde, die Sichtung durch Rechtgläubige und der Missachtung der Würde des Menschen. Das alles ist nicht sein Reich. Das ist das Reich derjenigen, die die Macht und das Reich für sich selber aufteilen wollen. All dies entspricht nicht dem biblischen Text, zumindest nicht, wie er uns im Duktus von Matthäus nahegelegt wird. Hier im Volk Israel herrscht immer und nicht immer der Wille Gottes. Maßt euch also nichts an, ihr seid noch nicht im Himmel. Denn sein Wille herrscht nur dort, wo die Entscheidung für die Liebe gefallen und diese Liebe reifen kann. Diese Liebe und sein Wille wird aber erst umfassend im kommenden Reich gelebt. Und deswegen bedeutet Ernte 22, ich zeige, was ich habe und lasse anderen teilhaben an dem, was Gott mir geschenkt hat. Und das müssen nicht nur die Erbsen, Bohnen und die Kartoffeln sein. Und das, was ich zeige, teile ich. Ich habe die Chance, dass ich es mir leisten kann, einen Tag, 24, 48 oder wie viele Stunden, nicht darüber nachdenken zu müssen, wie mein Ofen warm wird und wie mein Tisch voll wird. Und weil ich es mir leisten kann, kann ich es mir leisten, weil es mir Gott geschenkt hat, anderen davon abzugeben. Das ist Ernte 22. Und das wünsche ich auch euch, wenn ihr darüber nachdenkt und in 14 Tagen das Erntedankfest feiert mit einer Form, die ich ganz toll finde, nämlich mit einem gemeinsamen Frühstück, in dem alle teilhaben können, und alle die Freuden genießen können, die vielleicht der ein oder andere jeden Tag hat und der andere vielleicht nur einmal im Monat. In diesem Sinne, lasst uns gemeinsam aufstehen und das Gebet sprechen, das der Herr uns gelehrt hat. Und in diesem Gebet all das versuchen einzubinden, was uns bewegt, was uns begleitet. Das ist die Frage, wie wir heute Morgen gehört haben, von dem einen oder anderen, der seine Probleme hat, der Erfahrungen hat, der Wünsche an Gott hat. Da ist die Situation der Ortsgemeinde, da ist die Situation unserer Freikirche. Morgen sind wir wieder im Vereinigungsausschuss zusammen, um bestimmte Themen zu bearbeiten. Da ist die Situation in dieser Gesellschaft, in dieser Stadt, in dem derzeit vielleicht in dem gleichen Moment Menschen zusammensitzen und sich fragen, was können wir tun, was müssen wir tun, was sind die Pläne für den Worst Case. Und da ist die gesamte Gesellschaft, die ganze Welt, die die Luft anhält, über die Entscheidung von einem Mann oder ein paar anderen. Und all das ist eingebunden in dem Gebet, was Jesus uns gelehrt hat, lasst es uns deshalb gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Auge über dir und schenke dir seinen Frieden. Und dieser Frieden Gottes, der höher ist und stabiler ist als alles, was dir begegnen mag, begleite dich von hier an bis in Ewigkeit. Amen. Amen.